Ein Gedicht Davids. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen darf sich jeder, dem die Schuld vom Herrn nicht angerechnet wird und dessen Leben frei von Falschheit ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du? Du hast mir alles vergeben. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern, sodass ich über meine Rettung jubeln kann. Der Herr hat mir geantwortet: Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Sei doch nicht unverständlich wie ein Maultier oder Pferd, das man mit Zaum und Zügel lenken muss. Dann wird dir nichts geschehen. Wer Gottes Gebote missachtet, der schafft sich viel Kummer. Wer aber dem Herrn vertraut, der wird seine Güte erfahren. Ihr, die ihr dem Herrn gehorcht, freut euch und jubelt über ihn. Wer zu ihm hält, der soll vor Freude singen. Amen.
Liebe Geschwister, wenn das heute ein bisschen holpert bei mir, hat das damit zu tun, dass ich sehr stark Migräne habe und dann kriege ich immer solche kleinen Aussetzer. Und das kann dann passieren, dass ich mich mal hier verlese oder irgendwie sowas passiert heute. Also seid schon mal vorgewarnt. Jesus greift in unser Leben ein. Wir haben das eben in der Anbetungszeit nochmal so uns deutlich vor Augen gemacht, ist, dass wir kommen dürfen und dass wir erwarten dürfen, dass er eingreift. Wir haben in diesem Psalmwort gerade gehört, dass wir ganz ehrlich werden dürfen vor Gott. Mit unserer Not, mit unserer Schuld, mit allem. Wir dürfen ganz ehrlich zu ihm kommen und das sieht unser Herr. Und es ist tatsächlich die Realität, dass Jesus in unser Leben eingreift. Aber dann passiert was. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen. Das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Da tragen die doch tatsächlich einen gelähmten Mann vor die Eingangstür der Kirche. Einfach damit er die Kirchgänger, die dort reingehen, anbetteln kann. Stellt euch vor, da wird jetzt einer hingetragen, da liegt da und jeder, der reinkommt, sagt: Kannst du mir mal einen Euro geben? Kannst du mir helfen? Und zwei Jesus-Nachfolger, die auch gerade auf dem Weg zur Kirche, zur Gemeinde sind, die haut er auch an. Ey, habt ihr mal was Geld für mich? Die zwei bleiben stehen und sagen zu dem Gelähmten: Sieh uns an. Also die gucken nicht weg, sondern die gucken sie an. Sieh uns an. Und sie sagen: Wir haben kein Geld für dich. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und sie helfen ihm noch aufzustehen. Und da geht die Post ab. Ja, juppie, ich kann laufen. Der fängt an, da rumzutanzen und zu schreien und Gott zu loben. Und so ein richtiger Tumult. Was ist hier los? Was passiert hier? Ein richtiger Tumult entsteht. Die Leute kommen und sehen, dass der ehemals Gelähmte sich an zwei Typen regelrecht noch festklammert, aber trotzdem ihn dankt und lobt und Gott lobt und sie lobt. Und die beiden kennen wir. Das waren Petrus und Johannes. Und als sie später dann noch in den Tempel gehen, da erklärt Petrus in einer Predigt, was geschehen ist. Und was die Konsequenz für diejenigen sein sollte, die das Ganze miterlebt haben. Und das lese ich uns mal vor, diese Predigt, jedenfalls ein Auszug daraus, aus Apostelgeschichte 3, ab Vers 16. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt, erklärt er den Zuhörern. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Freunde, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und hier spricht er an, dass ja seine Zuhörer, die aus dem Volk Israel, die Juden, Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und das spricht er hier an. Ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und dasselbe gilt für die führenden Männer unter euch. Doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über den Christus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Nun, jetzt fordert er sie auf, die das da erlebt haben, dieses Geschehen erlebt haben, auch diese Heilung erlebt haben. Er fordert sie auf, nun kehrt euch aber ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten, heißt es hier wörtlich. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Und es wird euch sogar Jesus den Christus wieder senden. Soweit mal. Irgendwie erleben wir das oft. Ich glaube, wir erleben das immer wieder, dass Gott uns nahe kommt, in den unterschiedlichsten Situationen. Wir erleben sein Handeln. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wo habt ihr letzte Woche das Handeln Gottes erlebt, das Handeln Jesu erlebt, es kämen eine ganze Menge Zeugnisse. Wir erleben sein Wirken. Wir erleben sein Reden in uns. In unsere Situation, in unser Leben hinein. Wir erleben sein Wirken, wir erleben seine Gnade. Wir stellen uns manchmal auf seine Gnade. Wir erleben seine Barmherzigkeit. Wir erleben von seiner Liebe. Wir erleben, wie er uns berührt, in Christus, in Jesus berührt. Oder wir sehnen uns wenigstens danach, das wieder zu erleben, was wir schon mal vielleicht erlebt haben, wie er uns früher schon einmal berührt hat. Und wir spüren instinktiv, aber mein Leben passt dann manchmal nicht dazu. Ich glaube, instinktiv wissen wir oft, dass das, was Christus eigentlich in unser Leben schon getan hat, dass unser Leben, unsere Reaktionen, unser Handeln oft dann nicht so ganz reinpassen mehr. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern ich glaube, das kennt ihr auch. Immer wenn Gottes Liebe uns berührt, ist es auch eine Aufforderung. Es ist auch eine Aufforderung, die dann im Raum steht. Die Bibel nennt es, kehr um. Wende dich dieser Liebe zu. Lass es nicht zu. Komm nicht nur mit der Bitte um Hilfe, sondern lass es auch nicht zu, dass dein Leben sich immer weiter von Gott wegbewegt. Die Bibel nennt es, tue Buße. Immer wenn die Liebe Gottes sich den Menschen offenbarte, sei es durch Zeichen und Wunder, sei es durch Verkündigung des Evangeliums, manchmal auch in der Konfrontation mit dem Versagen der Menschen, war immer auch eine Reaktion gefordert. Kehrt um, war der Ruf. Tut Buße. Was sollen wir jetzt tun im Angesicht dieser Situation, die wir erlebt haben? Kehrt um. Tut Buße. Das war die Antwort. Die Buße war letztlich immer notwendig für die Neuhinwendung zu Gott. Einfach für das Rettungshandeln Gottes war es nötig. Woraus auch immer Gott die Menschen retten sollte. Es war auch immer der Weg, immer die Neuhinkehr zu Gott damit verbunden. Buße tun klingt für uns negativ, aber ist immer eine Sache, die ganz großen Segen freisetzt. Freiheit freisetzt. Freude freisetzt in unser Leben. Eben, wie ich eben vorgelesen habe, herrliche Zeiten freisetzt. Die Bibel ist voll davon und auch meine persönliche Erfahrung damit sprechen Bände. Ich kann mich an ein Gespräch letzte Woche erinnern, wo jemand erlebt hat, dass Gott ihn berührt hat. Und dann ist ihm plötzlich aufgefallen, ich lebe mit jemandem im Clinch, das geht so nicht weiter. Wie wir das im Zeugnis eben gehört haben. Ich gehe auf die Knie, Jesus begegnet und dann kommt der Gedanke, irgendwie muss was anders werden. Und derjenige, mit dem ich gesprochen habe, er hat gesagt, ja, ich habe gebetet und ich musste feststellen, ich muss umkehren. Ich kann das nicht lassen, das liegt auch an mir. Auch wenn mir viel Unrecht getan wurde. Und er hat ein Gespräch gesucht, hat mit Gott geredet, hat auch in der Situation ein Gespräch gesucht und hat gemerkt, dass Gott das segnet, dass da wieder ganz viel Freiheit kam, ganz viel Segen im Leben ausgegossen wurde. Nur leider ist gerade auch unter Christen, auch unter langjährigen Christen, der Begriff Buße tun irgendwie entstellt. Er ist so negativ besetzt bei vielen. Wenn wir heute hören, dass wir Buße tun sollen, dann verbinden wir mit dieser Aufforderung oft genau das Gegenteil von dem, was die Bibel eigentlich damit meint. Wir hören das oft mit dem Gedanken, boah, ich bin so schlecht, ich muss Buße tun, das ist peinlich, das wird öffentlich, dann werde ich bestraft und ändern tut sich doch nichts. Es zieht mich runter und ich fühle mich noch wertloser als vorher. Buße, liebe Geschwister, wird bei uns oft mit Strafe verbunden, mit Bestrafung. Und dagegen wehrt sich alles in uns, auch in mir. Und wenn ich irgendwie Strafe erwarte, dann fängt bei mir auch so gleich so ein Prozess an. Dann fange ich sofort das Erklären an, warum ich in der Situation so und so gehandelt habe. Warum denn etwas falsch läuft? Ich hab doch nur weil. Ihr kennt das alle. Das steigt oft in unseren Gedanken hoch, wenn wir hören, wir sollen Buße tun. Wenn man gegen ein Gesetz verstoßen hat und angezeigt worden ist, bekommt man einen Bußgeldbescheid, oder? Mit dem man aufgefordert wird, zur Buße einen festgesetzten Geldbetrag zu bezahlen. In dieser Weise wird dann die biblische Aufforderung tut Buße missverstanden. Als ob man sich nun irgendwie selbst bestrafen sollte. Vielleicht steigen uns dann Bilder auf, so von mittelalterlichen Geißlern, die dann da rumliefen mit so einer Peitsche und sich blutig schlugen. Sich für ihre Sünden selbst auspeitschten, Bußgürtel trugen oder was sie sonst so an verrückten Ideen hatten, sich selber zu quälen, um Gottes Strafe abzuwenden. Aber wir müssen doch wissen, Jesus Christus hat stellvertretend für uns am Kreuz diese Strafe doch schon längst bezahlt. Buße tun heißt nicht, du wirst bestraft. Christus hat stellvertretend für mich die Strafe am Kreuz von Golgatha gesühnt, bezahlt und getragen. Das ist das Prinzip der Gnade Gottes. Was Buße tun wirklich meint, ist was anderes. Ich habe mal so versucht, einen eigenen Begriff da irgendwie reinzubringen. Meine eigene Deutung würde so heißen. Buße tun heißt zurückkehren in die offenen Arme Gottes. Einfach dahin wieder zurückgehen. In der Bibel kommt der Begriff Buße tun im Neuen Testament und auch im Alten Testament vor. Der griechische Begriff im Neuen Testament, Metanoia, unterscheidet sich aber etwas von dem hebräischen Begriff, Schub, im Alten Testament. Das neutestamentliche Wort für Buße tun heißt, wenn man es wörtlich übersetzen würde, umdenken, andersdenken. den Sinn neu an etwas ausrichten. Das heißt nichts anderes als seine aktuelle Lebenssituation, sein aktuelles Handeln, sein aktuelles Erleben ganz neu in das Licht Gottes zu stellen und von daher zu bedenken und auch zu beurteilen. Irgendwie erlebst du vielleicht gerade, dass sich deine Pläne nicht umsetzen lassen. Dass da irgendwie ein massiver Widerstand ist. Manche erleben das zum Beispiel, wenn sie auf der Suche nach einem Partner sind. Dass das irgendwie nicht klappt, hinten und vorne nicht. Und man könnte jetzt den Schluss ziehen, das klappt alles nicht, weil die anderen irgendwie blöd sind. Weil sie irgendwas falsch machen und sich mir gegenüber falsch verhalten. Ich könnte aber auch stattdessen anfangen, Gott zu fragen, warum diese Situation so ist, wie sie ist oder sich so darstellt, wie sie sich mir darstellt. Gott, wie siehst du das aus deiner Sicht? Ich fange an, nicht mehr aus meiner Sicht zu denken, sondern aus Gottes Sicht. Aus seinem Willen heraus, aus seinem Wort heraus, darüber nachzudenken. Das nennt die Bibel im Neuen Testament Buße tun. Das ist der Beginn von Buße tun. Vor allem hat diese neutestamentliche Buße nur wenig damit zu tun, sich selber so ungesund klein zu machen, seinen von Gott gegebenen Wert irgendwie in Frage zu stellen. Darum geht's nicht. Das hat nichts von unserer manchmal merkwürdigen Vorstellung davon, in Sack und Asche gehen zu gehen. Ja, wenn ich merke, dass Gott mir vergeben hat, dass er meine Schuld gelöst hat, ja, dann merke ich schon, dass ich das nicht mehr weitermachen will. Aber das braucht mir auch eigentlich keiner sagen. Das erkenne ich selber. Und im Alten Testament, das hebräische Schub bedeutet umkehren. Das bedeutet nichts anderes, den Weg von Gott weg zu verlassen, umzudrehen und auf den Weg zurückzukommen, den Weg einzuschlagen, der auf Gott hinführt. Wenn man die beiden Begriffe und Gedanken, umdenken, umkehren, zusammennimmt, dann hat man ein Bild davon, was biblische Buße wirklich bedeutet. In unserem falschen, unbiblischen Verständnis setzt dann oft unser Fehler an. Wir denken nicht um, beziehungsweise wir setzen das, was geschieht, nicht in das Verhältnis zu Gott. Wir versuchen das irgendwie menschlich zu beurteilen und zu lösen. Geben uns oder anderen die Schuld erstmal. Obwohl wir innerlich spüren, dass es nicht richtig ist. Aber statt es mit Gott zu besprechen, verurteilen wir uns lieber selber, sagen uns, wie schlecht wir sind und machen weiter wie bisher. Nur mit einem noch schlechteren Gefühl dabei, anstatt mit Gott wirklich darüber zu reden und den Weg einzuschlagen, den Gott für diese Situation richtig findet. Das heißt umkehren, umzukehren und den aus Gottes Sicht falschen Weg zu verlassen. Wir haben das heute gehört von unseren Täuflingen. Ich glaube, viele von euch haben das auch schon gemacht. Und wir müssen es in Zukunft auch immer wieder machen. Wir werden da nicht rauskommen aus dieser Nummer. Heute, morgen, übermorgen werden wir an diesem Punkt wieder stehen. Dass du dich findest auf einem Weg, der von Gott weggeht. Und dass du das mit Gott besprechen kannst. Und er sagt, jetzt geh wieder dahin zurück. Aber das fängt an, dass du anfängst, darüber nachzudenken. Das, was dir geschieht in deinem Leben, wirklich in die Beziehung zu Gott und zu seinem Wort zu stellen. Das ist normal. Das ist völlig normal für das Leben eines Christen, in diesem Prozess, Zeit seines Lebens zu sein. Und das Ganze hat überhaupt nichts mit Verurteilung, mit Ablehnung, mit Kleinmachen und so weiter zu tun, sondern es ist eine Korrektur unseres Lebensweges. Was passiert denn, wenn wir Jesus bekennen müssen, dass wir den falschen Weg gewählt haben? Klar, wir werden verurteilt. Oder? Nein, werden wir nicht. Genau das passiert ja nicht. Im ersten Johannesbrief lesen wir, doch wenn wir ihm unsere Sünden, unsere Abwege auf falschen Wegen bekennen, ist er, wie heißt es dort, treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das heißt, dieses Das drückt hier eine sofortige Realität raus. Du tust das und Gott tut das. Er vergibt dir. Punkt. Da kommt nichts dazwischen. Seht doch einmal genau hin in Gottes Wort. Da sind welche, die richtig massiv daneben gehauen haben. Die werden uns vorgestellt. Da sind Ehebrecher, Ehebrecherinnen oder betrügerische Zöllner und all solche Leute, wo wir denken, wow, die haben ja viel mehr Dreck am Stecken wie ich selber. Wie geht Jesus mit denen um, wenn sie zu ihm kommen? Der hält doch ihre Sünden ihnen gar nicht mehr vor, nachdem sie zu ihm gekommen ist. Die wissen das schon alleine um ihre Sünden und die bereuen das auch. Ich kenne kaum einen, der wirklich gern sündigt. Aber was die machen hier in Gottes Wort, in diesen Zeugnissen der Gnade und der Vergebung, die machen nicht einfach weiter. Die halten inne. Die bleiben stehen. Und sie merken, dass sie auf dem Weg von Gott weg sind. Und sie bringen das zu Jesus. Und von Jesus kommt da keine Drohung. Da kommt nur Vergebung und Annahme. Tränen, die wir in der Buße weinen, sind keine Tränen der Scham, sondern Freudentränen, dass uns unsere Schuld vergeben wird. Jesus wird dich niemals anklagen, wenn du zu ihm kommst. Michael, wie konntest du nur? Du weißt es doch besser. Das ist menschlich. Das macht Jesus nicht. Weil die Königsherrschaft Gottes in Christus angebrochen ist, weil Jesus gekommen ist, die Sünden zu vergeben und ewiges Leben zu schenken, deshalb sollen wir Buße tun. Dann erlangen wir dieses Leben nur, dieses ewige Leben in Christus, wenn wir den falschen Weg ohne Gott für uns erkennen, ihn bekennen und um Vergebung bitten. Aber dann bekommen wir auch zu 100% dieses Leben aus Gott. Und das müssen wir immer wieder tun. In jedem Mensch wohnt die Sünde von Geburt an. Aber Jesus kommt, um dieses Problem für uns zu lösen. Jesus weist uns und alle Menschen in seiner Predigt vom Evangelium genau darauf hin. Und trotz dieser unbedingten Klarheit scheint immer wieder auch die Liebe Gottes dadurch. Da geht's nie drum, dich bloßzustellen, sondern da geht's immer darum, schaut, wie lieb ich euch habe, dass ich dieses Problem für dich lösen kann. Seine Barmherzigkeit, die leuchtet durch. So ist letztlich die ganze Botschaft der Bibel und die ganze Botschaft Jesu und des Evangeliums ein Ruf zur Buße und ein Zusprechen der Vergebung als Antwort auf die Buße. Die erleben ein Wunder. Und sie merken, irgendwie passt mein Leben da nicht zu. Und sie kehren um, oder jedenfalls ein Teil kehrt um. Und herrliche Zeiten brechen an. Das begleitet uns unser ganzes Leben lang. Immer und immer wieder. Und ich bin ein Stück egoistisch. Ich glaube, das ist ein ganz gesunder Egoismus. Wenn ich spüre in meinem Leben, irgendwie ist da kein Segen mehr. Irgendwie läuft da alles krumm und schief und bucklig. Dann gehe ich zu Gott. Ich will das wieder haben. Ich habe schon so viel Tolles erlebt mit unserem Herrn. Ich will nicht mehr darunter leben. Und ich merke, wenn etwas einfach fehlt, ich möchte es wieder haben. Und das ist der Weg dahin. Darüber nachdenken, den Weg verlassen, auf dem ich bin, und auf den zu gehen, wo Gott zu finden ist. Luther drückt es so aus. Da unser Meister und Herr Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete und unaufhörliche Buße sein soll. Und das ist nichts Schlimmes und nichts Peinliches und nichts Fürchterliches. Der Mensch bekennt einfach immer wieder, dass er gesündigt hat. Wir dürfen das vor Gott. Und du bist nicht alleine. Wenn ich jetzt sage, wer hat die letzte Woche gesündigt, dann müsste ich eigentlich alle Arme umsehen. Das ist unsere Lebensrealität. Aber das muss uns nicht immer von Gott trennen. Es muss uns auch nicht in der Gemeinschaft kaputt machen. Es muss uns auch nicht immer nur mit einem schlechten Gewissen ausstatten, sondern wir dürfen es loswerden bei Christus. Wir dürfen immer wieder um Vergebung bitten, um des Kreuzes Jesu willen. Darauf wird uns dann ohne irgendeine Bedingung, ohne eine Leistung, die Vergebung seiner Sünden, also die Vergebung unserer Sünden, geschenkt. Das sagt das Evangelium. Warum machen wir uns einen Krampf aus Sünden? Warum darf das keiner mitkriegen? Warum darf man da nicht drüber reden? Warum muss das alles unter den Teppich? Warum? Du brauchst keinen Heiligenschein zu polieren als Christ. Das macht Christus für dich. Und dabei sollte uns auch klar sein, dass Buße ist kein Gefühl. Mach's nicht von Gefühlen abhängig, ob du dich jetzt danach fühlst oder nicht, sondern triff eine Entscheidung. Buße ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung zum Evangelium. Die Entscheidung, sich vom Gottlosen abzuwenden und Gott zuzuwenden. Das beste Beispiel für Buße tun ist für mich, und die Auswirkungen, die daraus zu sehen ist, ist für mich immer noch der verlorene Sohn aus Lukas 15. Wir kennen diese Geschichte. Er wird wieder hergestellt. Der verlorene Sohn, der bei den Schweinen hängt, der wirklich sein Leben in die Keule gesetzt hat, ich in die Grube gefahren hat. Also wirklich, dummer ging's nicht. Der erlebt, dass er neu angenommen wird. Der erlebt, dass er neu wiederhergestellt wird. Der wird neu bekleidet. Der wird neu mit einem Ring ausgerüstet, mit neuer Autorität, mit neuer Integrität, mit neuem Verhalten. Und das auch niemand, der Vater geht nicht hin und sagt, na jetzt mal gucken, ob er es jetzt schafft, sondern er setzt ihn wieder ein, da wo er stand. Dahin kommen wir zurück. Wodurch? Durch Buße. Durch Umkehren. In der Apostelgeschichte drückt es Petrus so schön aus. Wir haben es schon gehört in den Versen 19 bis 20. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Dir sind herrliche Zeiten versprochen, wenn du Buße tust. Das gilt nicht nur für Israel, die den Herrn ans Kreuz gebracht hatten. Das gilt auch für uns heute, wenn wir Buße tun. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Freund mal eine Situation erlebt, wo ich immer wieder dran gescheitert bin. Immer wieder an einer Lebenshaltung gescheitert bin, die ich einfach nicht unter die Füße gekriegt habe. Irgendwann bin ich zu einem Freund gegangen und habe ihm das gesagt. Dann sagte der mir, weißt du was, damit habe ich auch Probleme. Erstens mal war ich da nicht mit alleine. Das war schon mal die erste große Überraschung. Das zweite war, dass er mir sagte, lass uns das jetzt ans Kreuz bringen. Und ich habe gedacht, soll ich ihm das jetzt wirklich alles so sagen? Was mag der von mir denken? Dann hat er gesagt, es ist egal. Da geht es nicht um deine Sünde, die irgendwie darzustellen, sondern es geht darum, auf Christus zu schauen, hat er mir erklärt. Hör auf, immer nur die Sünde anzuglotzen, sondern fang an, auf Christus zu schauen, auf dieses Kreuz. Dann habe ich auf Jesus geschaut und ich habe mir das von der Seele geredet, was er einfach war. Und er saß einfach nur daneben, hat gar nichts gesagt. Und hat er am Schluss gesagt, weißt du was? Und im Namen Jesu, deine Schuld ist weg. Punkt. Fertig. Diesem Problem, ihr dürft mich gerne persönlich fragen, was es ist, aber hier öffentlich sage ich es nicht, war es vorbei. Es war wirklich vorbei. Es war gebrochen. Christus hat es gebrochen. Hört auf die Sünde zu schauen. Fangt an, auf Christus zu schauen. Schon im Alten Testament verspricht Gott Mose und seinem Volk, nachdem sie Buße getan hatten. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in allem Tun deine Hand gesegnet. Das zieht Segen nach sich. Immer. Der Herr hat's versprochen. Simson, wahrlich kein Superfrommer. Nachdem er mit seinen ganzen üblen Fehlern Buße getan hat, kriegt er neu seine übernatürliche Kraft. Gottes Kraft. die ausgereicht hat, dass er ein ganzes Haus umgeschmissen hat. Gottes Verheißung gilt auch dir. Es heißt im 2. Chronik, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn es sich demütigt, das heißt nicht sich klein macht, und sie beten und sie mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist immer, was passiert, wenn wir Buße tun. Heilung. Es liegt so viel Verheißung darauf, Buße zu tun. Eigentlich können wir es uns nicht leisten, diesen verheißenen Segen zu verlieren. Was immer passiert, wenn wir Buße tun, geschieht Wiederherstellung. Das Neue Testament hat da ein Wort für. Apokatastasis, ganz kompliziertes Wort. Das heißt nichts anderes wie Wiederherstellung. Bei dem gelähmten Bettler am Anfang meiner Predigt, das, was passiert, das, was wiederhergestellt worden. Nachdem er wiederhergestellt war, kann er wieder alles tun, wozu er geschaffen war. Der brauchte sich nicht mehr an die Kirchentür schleppen zu lassen und die Leute anzubetteln. Das brauchte er nicht mehr. Der konnte wieder das tun, wozu er berufen war. Er war nicht mehr gelähmt. Man kann das natürlich ganz auf körperliche Heilung komplett sehen, sehe ich auch so. Aber ich kann es auch auf geistliche Heilung sehen. Manchmal sind wir geistlich wie gelähmt. Wir können nicht das tun, wozu wir eigentlich berufen sind. Durch Umkehr und Buße können wir das außer Kraft setzen und wieder in diese Berufung hineinfinden. Ich komme zum Schluss. Buße tun. Es ist nicht das, was wir oft denken. Es geht nicht um Bestrafung, sondern es geht um Segen. Es heißt nichts anderes, als dass wir innehalten mit unserem bisherigen Leben und darüber nachdenken und es in Beziehung zu Gott bringen. Es heißt, ich verlasse den Weg, der von Gott wegführt und schlage den Weg zu Gott wieder ein. Dazu müssen wir manchmal auch unsere religiösen Vorstellungen und Wünsche überprüfen. Auch an Gottes Wort überprüfen. Weil ich glaube, unsere Vorstellungen sind oft falsch. Sie sind oft, haben mit Gottes Realität oft nichts zu tun. Und manchmal wiegen wir uns auch in falscher Sicherheit vor Gott, weil wir vielleicht in dritter Generation schon Baptisten sind. Oder weil wir meinen, alle Gebote perfekt erfüllen zu können. Das hat beim Volk Israel schon niemals geklappt. Sie haben sich oft auf die Nachkommenschaft Abrahams berufen, es hat ihnen aber nichts genützt. Manchmal bedeutet Buße tun auch falschen Stolz aufzugeben. Aber es bedeutet auch die Vorstellung aufzugeben, ich muss perfekt sein. Buße tun macht mich barmherzig, auch anderen Sündern gegenüber. Weil ich weiß, wie sehr ich und sie auf Vergebung angewiesen sind. Um Buße zu tun, muss ich lernen, nicht mehr den Lügen Satans zu glauben, die sagen, wenn du Buße tust, stehst du hier als ganz mieser Typ da. Das stimmt nicht. Und wenn ihr Buße tut, denkt niemals, es gibt keinen Weg mehr zurück. Doch, den gibt's in Christus. Und wir brauchen keine Angst vor Verurteilung haben. Christus hat die Verurteilung auf sich genommen. Wir dürfen lernen, nicht mehr auf die Sünde zu schauen, sondern auf Jesus und seine Kraft. Satan will immer versuchen, dich zu binden. Dich anzuklagen. Jesus will dich frei machen und freisprechen. Aber mach nicht einfach so weiter, sondern halte inne. Tu Buße. Kehr um in die offenen Arme Gottes. Herrliche Zeiten werden kommen. Amen.